Die Geschichte der Firma Fendt von Beginn an. Markt Oberdorf 1930, Fendt schreibt Geschichte.
Ein Podcast des Fendt Classic Club International.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Nuscheler und ich bin Agrarjournalistin. Und mit mir heute wieder im Studio ist
Dominik Nierer, Historiker und Bibliothekar.
Und bevor wir heute in unsere fünfte Folge von unserem Podcast einsteigen wollen, möchte ich mich nochmal kurz bei den Mitwirkenden der letzten beiden Folgen ganz herzlich bedanken. Das waren nämlich zwei ganz tolle Mitglieder vom Fendt Classic Club. Einmal der Peter Meyer aus dem Landkreis Wolfratshausen und einmal der Gilbert Krämer aus der Eifel. Und die beiden waren so begeistert dabei, waren total unkompliziert, haben da total Lust drauf gehabt. Und besonders schön war jetzt, als ich Ihnen die Folgen 3 und 4 zur Freigabe geschickt habe, ist man da natürlich auch ein bisschen nervös, was kommt da für Feedback, bringen die das Ganze ins Wanken, weil sie sagen, boah nö, es gefällt Ihnen so nicht oder wie auch immer. Deswegen war ich da schon ein bisschen nervös, was ich für Rückmeldungen bekommen werde. Und es war voll schön, weil beide mich extra angerufen haben und ich mit beiden auch nochmal einige Minuten telefoniert habe und so viel Lob kam und so viel Wertschätzung und beide gesagt haben, es wäre so eine Riesenehre, in diesem Podcast überhaupt dabei sein zu dürfen. Und mir geht es ja genau umgekehrt. Für mich ist es eine Riesenehre, dass sie sich bereit erklärt haben, meine Fragen zu beantworten. Und von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und für die Mühe. Und ich hoffe, dass wir an anderer Stelle vielleicht nochmal zusammenkommen bei einem anderen Thema hier in unserem Fendt Classic Podcast und dass vielleicht auch nochmal andere Mitglieder vom Classic Club zu Wort kommen und wir werden zu gegebener Zeit an passender Stelle dann natürlich auf einzelne Experten zukommen. So, aber jetzt wollen wir unsere Historie fortsetzen und unsere fünfte Folge trägt den Titel Mit Erfolg durch die Nachkriegszeit. Und da möchte ich jetzt unseren Experten hören, nämlich unseren Historiker, den Domi, der uns abholt, wie überhaupt die Situation nach dem Krieg war und wir dann auf Markt Oberdorf hinzoomen.
Ja, Caro, wir starten erstmal recht düster. Also wir steigen wieder ein am Ende des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise jetzt schon nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach 45. Und man kann sich's vorstellen, Bayern, wie eigentlich ganz Deutschland, lag mehr oder weniger in Scherben und es war erstmal nichts mehr so, wie es war. Wir hatten natürlich zerstörte Städte, kaputte Straßen, kaum funktionierende Eisenbahnlinien. Die Industrieproduktion kam fast völlig zum Erliegen und auch die Landwirtschaft verständlicherweise konnte jetzt nicht mehr das leisten, was gerade wirklich dringend gebraucht wurde. Denn zusammen mit all der Zerstörung nahm Bayern zu der Zeit rund 2 Millionen Flüchtlinge auf. Also Menschen, die irgendwo untergebracht werden mussten, versorgt werden mussten, irgendwie am Leben gehalten werden mussten. Ich spreche da so aus semi-eigener Erfahrung. Also mein Opa kam aus dem Sudetenland. Der hat da viel darüber erzählt. Das war tatsächlich sogar eine meiner ersten historischen Arbeiten, damals noch am Gymnasium, die Facharbeit Oral History zur Erfahrung der Vertriebenen aus dem Sudetenland. Ja, und wie mein Opa und viele andere bestätigen konnten, die Versorgungslage war katastrophal. Also es fehlte an allem. Man hatte keine Nahrung, man hatte keinen Brennstoff, man hatte keine Kleidung. Und das, was man hatte, wurde rationiert, denn alles war knapp und das über die nächsten Jahre hinweg. Mhm. Besonders schlimm und daher auch, oder auch wichtig für uns, für unser Thema war die Lebensmittelversorgung. Es war schon vor dem Krieg so, dass sich Bayern nicht komplett durch die eigene landwirtschaftliche Produktion ernähren konnte und jetzt nach dem Krieg war die Lage nochmal deutlich schlimmer. Ich habe da ein paar Zahlen rausgesucht. Also die Anbauflächen waren stark geschrumpft. 1946 gab es fast 8% weniger Ackerland als noch 39. Dann ging der Mineraldünger aus, beziehungsweise es kam kein neuer nach, was natürlich die Erträge pro Hektar deutlich sinken ließ. Mhm. Und kam auch noch dazu, 1947 gab es eine verheerende Missernte. Also das vom Getreide brachte man nur ein Drittel eines normalen Jahres ein und bei den Kartoffeln sah es auch nicht viel besser aus. So, und als wäre das jetzt nicht schon alles genug, spielte auch das Wetter in diesen Jahren verrückt. Wir hatten einen eiskalten Winter 45-46. Wir hatten einen glühend heißen Sommer 1947. Es gab extreme Regenfälle im Jahr darauf kurz gesagt, die Natur tat wenig, um den Wiederaufbau nach dem Krieg zu erleichtern. Was hieß das für die Menschen? Natürlich, es war äußerst bitter. Die Tagesration für einen Normalverbraucher sank im Jahr 1947 auf nur noch 1085 Kalorien.
Krass.
Das ist weniger als bei einer Null-Diät. Und wenn man es jetzt in gewöhnliche Lebensmittel übersetzt, das sind ungefähr 2 Tafeln Schokolade, die man am Tag sozusagen an Kalorien zu sich führen konnte.
Und in Schokolade hört sich viel an, aber
2 Tafeln kommt man vielleicht mal einen Tag aus, aber wenn du dazu noch hart arbeiten musst, dann ist es natürlich auf Dauer absolut verheerend. Zum Vergleich auch da herausgesucht, vor dem Krieg lag der Durchschnitt bei ungefähr 3000 Kalorien. Der ist heute, glaube ich, auch höher, aber mit 3000 Kalorien kommt man dann schon aus. Und ist ja auch noch wichtig, die Makronährstoffe in der Nahrung, das Essen bestand oft nur noch aus ein paar 100 Gramm Kohlenhydraten, kaum Fett, kaum Eiweiß. Da wird man auf Dauer nicht satt. Jetzt wurde die ganze Lage auch noch verschärft, weil Bayern Lebensmittel an andere Länder in der westlichen Besatzungszone liefern musste. Also zum Beispiel nach Hessen, nach Nordrhein-Westfalen oder nach Berlin. Da gingen allein 1947 bayerische Lebensmittellieferungen im Wert von 21 Millionen Reichsmark an andere Zonen. Und das eben in einer Zeit, wo die eigene Bevölkerung in Bayern selbst hungern musste. Die Landwirte waren also gefragt, dass die möglichst schnell wieder auf die Beine kommen sollten. Die ganze Lage entspannte sich jetzt erst mit der Währungsreform im Juni 1948, aber bis dahin war eben noch ein weiter Weg und das hat man auch im Markt Oberdorf gespürt.
Am 27. April 1945 war es soweit, dass amerikanische Soldaten Markt Oberdorf erreichten. Gekämpft haben sie nicht, zum Glück, aber es gab dann schon ganz schöne Einschnitte für die Bewohner von Markt Oberdorf. Und zwar gab es strikte Ausgehverbote und auch Beschlagnahmungen. Und ja, die Leute waren ja eigentlich damit beschäftigt, sich irgendwie mit Lebensmitteln zu versorgen. Wir haben es gerade schon gehört, alles war knapp und man war irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt, Mehl ranzuschaffen, Salz, Fett und eben andere Grundnahrungsmittel, um sich und die Familie irgendwie, ja, dass man irgendwie über die Runden kommt. Und das Ganze lief meistens über Tauschgeschäfte. Das kann man sich, finde ich, wenn man selber nie im Krieg gelebt hat, gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann abgelaufen ist, ob man da irgendwie auf der Straße oder sich da verabredet hat, um irgendwelche Lebensmittel zu tauschen gegen vielleicht andere Dinge, die man gebraucht hat. Also ganz, ganz schwierige Zeit mit Sicherheit und wenigstens, zumindest so steht es auch in der Chronik von Dr. Klaus Herrmann, auf dessen Ausführungen wir heute uns auch wieder stützen. Der schreibt, dass es wenigstens kaum Plünderungen gab. Also man war sich dann wenigstens noch einigermaßen einig und hat versucht, friedlich, im Sinne der Gemeinschaft über die Runden zu kommen. Das Wirtschaftsleben in Markt Oberdorf stand allerdings mehr oder weniger still, was natürlich auf Dauer wirklich dann verheerend ist. Und es kam eben nur schwer dann wieder in Gang jetzt nach dem Krieg. Die Amerikaner hatten wie vielerorts die Ordnungsmacht. Also man konnte jetzt auch nicht einfach schalten und walten, wie man wollte, sondern musste man irgendwie an denen vorbei sozusagen. Und die waren daran interessiert, die nationalsozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten. Wie wollten sie das machen? Ne? Also das sogenannte Entnazifizierungsgesetz gab ihnen die Grundlage, die Leute in sogenannten Sprechkammern zu verhören. Und da waren sie natürlich vor allen Dingen erstmal an den Schlüsselpersonen interessiert. Und was sind Schlüsselpersonen in so einer Kleinstadt oder in so einem Ort? Und es sind ja in der Regel erstmal die Unternehmer, Firmeneigentümer, Kaufleute, sag ich jetzt mal. Und die wollte man sich natürlich erstmal zur Brust nehmen oder halt besonders unter die Lupe nehmen. Und wir können es uns schon denken, dass natürlich auch unsere Herren Fendt da betroffen waren. Also man ließ diese ganzen Firmeneigentümer vorerst nicht zurück in ihre Betriebe, sondern wollte die also eben erstmal durchleuchten und beratschlagen, bewerten, in welcher Art die wieder tätig werden dürfen. Und bei Hermann Fendt war es so, dass er anscheinend in dieser Zeit sogar in einem anderen Haus wohnen musste. Also er durfte quasi nicht in die Firma und aber auch nicht nach Hause. Also laut Peter Fendt, seinem Sohn, hat Hermann Fendt in der sogenannten Dachser Hütte in Hausen, das ist ein Ortsteil von Bertholdshofen, also in der Nähe von Marktoberdorf, wohl hausen müssen, wohl wohnen müssen. Und ist da mehr oder weniger im Exil gesessen, könnte man sagen. Und stelle ich mir schon auch heftig vor, man ist eigentlich jemand, der der Region auch schon viel gegeben hat und auch weiterhin geben will und ist ja eh schon schwer genug jetzt über diese Kriegsjahre die Firma aufrecht zu erhalten. Und und jetzt wäre es eigentlich wieder möglich, aktiv zu werden und dann muss man aber erstmal über einige Zeit seinen Platz räumen sozusagen. Genau, es war dann also in der Firma so, dass die Amerikaner sogenannte Treuhänder, also Verwalter, installierten. Das heißt, diese Treuhänder sollten sich derweil um die Firmen kümmern, bis eben geprüft worden ist, ob die Eigentümer nach der Meinung der Amerikaner sauber sind und wieder eingesetzt werden können. Ja. Im Falle von Fendt, war es so, dass man in Anführungsstrichen Glück hatte. War ja vielleicht nicht bei allen so. Man hat nämlich eigentlich gar keinen Einfluss drauf gehabt, welcher Treuhänder jetzt da für die Firma, für die eigene bestimmt worden ist. Also das hätte jetzt auch jemand sein können, der einem einfach so vorgesetzt wird, auf den man in Anführungsstrichen keinen Einfluss hat und der vielleicht entweder keine Ahnung von der Materie hat und daraufhin die falschen Entscheidungen trifft, kann aber auch jemand sein, der vielleicht aus welchem Grund auch immer die Firma eher in den Ruin treiben will. Ja, also da kann man auch richtig, richtig Pech haben.
Da wollte ich gerade einhaken, da gibt es nämlich Fälle, wo es tatsächlich so war, wo eben Leute, sage ich mal, aus der zweiten Führungsriege, die vielleicht nicht ganz so gut mit dem Chef oben klarkamen, die dann natürlich eingesetzt wurden und die dann vielleicht die Zeit nutzten, um dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen.
Ja, also das hätte auch in Anführungsstrichen schief gehen können, auch wenn Treuhänder grundsätzlich ja die Aufgabe haben, im Interesse des Unternehmens zu handeln, aber da gibt es natürlich einen gewissen Spielraum. Naja, stelle ich mir auf jeden Fall hart vor. Man sitzt da also im Exil, alleine weg von der Familie. Und die Firma, die man seit Jahrzehnten in Familienhand hat und die man mühsam mit aufgebaut hat und jetzt eben auch durch die Kriegsjahre geführt hat, die leitet jetzt ein anderer. Ja, also schon krass. Und Fendt hat aber eben, wie gesagt, Glück gehabt, denn als Treuhänder wurde der Albert Maute bestimmt. Und Domi, wenn du mir zugehört hast in den letzten Folgen, dann sagt dir der Name schon was. Mhm. Der Albert Maute, da habe ich damals schon darauf hingewiesen, dass der noch eine wichtige Person wird und auch sehr lange der Firma treu sein wird. Und jetzt hat er hier eine ganz wichtige Rolle. Und er wird, er ist bereits für den Finanzbereich in der Firma zuständig gewesen über einige Jahre und dem hat man auch vertraut. Also die Herren Fendt waren mit dem Herrn Maute, man kannte sich gut, man hat sich vertraut und insofern war das schon mal eine gute Grundlage. Und der Herr Maute hat dieses Vertrauen auch nicht enttäuscht. Er war ja Kaufmann und eben Finanzexperte, hat vorher mal sogar bei der BayWa in Günzburg gearbeitet, also er hat auf jeden Fall seine Talente und seine Erfahrungen gehabt. Und er hat dann dafür gesorgt, dass in den Jahren 1946 und 1947, also in schwierigster Zeit, Schlepper in Marktoberdorf gebaut und verkauft werden konnten. Also, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und die Belegschaft war zu der Zeit 70 bis 80 Personen stark. Also schon auch eine Gruppe, die man da führen musste, Mitarbeiter, die man führen musste. Und da hat sich der Herr Maute zunächst eben im Sinne der Herrn Fendt drum gekümmert. Und man muss sich das so vorstellen, also du hast es ja vorher schon gesagt, es war ja nichts da. Ja. Also es gab keine...
Oder rationiert, genau.
Ja, genau. Ja. Es gab keine, kaum Teile überhaupt, die jetzt für die Dieselrostproduktion überhaupt gebraucht werden. Und man ist dann kreativ geworden, könnte man sagen. Also die Dieselrösser aus dieser Zeit wurden einfach aus Ersatzteilen zusammengeschweißt. Also aus dem, was man halt so rumstehen gehabt hat. Und du erinnerst dich ja auch noch, in der letzten Folge haben wir noch davon gesprochen, dass der Hermann Fendt recht clever war und noch diverse Maschinen aufgekauft hat zum Kriegsende, bevor die beschlagnahmt worden wären. Und die hat er ja versteckt. Und da ist natürlich einiges an Eisen und Stahl und einfach Material für die Dieselrösser jetzt steht zur Verfügung. Ja. Und aus all diesen Rohmaterialien die wir auch noch, dann, wenn sie nicht schon da waren, noch gegen Schweine, Butter, Käse oder Alkohol getauscht hat. Daraus hat man also dann eben diese Dieselrösser der unmittelbaren Nachkriegszeit zusammen gebastelt, könnte man fast sagen. Und das Ergebnis kann sich doch sehen lassen für das, was da wieder die Umstände auch waren. Also am Schluss kamen 169 Dieselrösser im Jahr 1946 raus. Also durchaus eine Leistung, finde ich. Und immerhin 112 Dieselrösser im Jahr 1947. Und ja, die Zusammensetzung der Produktion spiegelt ein bisschen wider, wie schwer das wirklich war, überhaupt Schlepper zu produzieren. Also wir haben viermal das F-18, das war ja schon vor Kriegszeit ziemlich beliebter Schlepper. Dann haben wir sechsmal das F-22, 33 Holzgaser, ja. Auch daran erinnern wir uns, wie die funktioniert haben, und 126, nochmal 126 Holzgaser Z, also G25Z, das waren ja die zwei verschiedenen Typen von Holzgasern. Von einer Serienfertigung kann man hier aber überhaupt nicht reden, weil man muss sich das so vorstellen, dass keiner von diesen Schleppern außer wie der andere.
Alles Unikate.
Also da war im Prinzip eigentlich, waren nur die Hauptmerkmale waren vorhanden, so dass man sie überhaupt irgendeinem Modell zuordnen hat können. Und alles andere war einfach grob zusammengewurschtelt. Und man war einfach nur froh, dass man da eine fertige Maschine stehen gehabt hat.
Ja.
Also ich stelle mir das echt krass vor, wie in dieser Zeit überhaupt gewirtschaftet worden ist und wie da wirklich alles rangeschafft worden ist, was gegangen ist. Und man war dann einfach eben sehr kreativ auch, hat wahrscheinlich auch fahrzeugbaulich durchaus seine Herausforderungen gehabt, diese Zeit, dass man einfach improvisiert hat im wahrsten Sinne.
Absolut, man musste wieder zurück an die Tüftlerzeit andocken, nur dass der Tüftler nicht in die Werkstatt durfte zu dem Zeitpunkt. Aber ja, wie gesagt, also man hatte Output, man hat Maschinen produzieren können. Und es ist umso bemerkenswerter, ich habe da auch ein paar Zahlen, wenn man daran denkt, wie die Materialzuweisungen teilweise wirklich radikal gekürzt wurden. Also du hast schon gesagt, man hat alles Mögliche eingetauscht, man hat auf Altbestand zurückgegriffen, sofern es denn irgendwo noch gab. Aber was jetzt zum Beispiel, wenn es ans Rohmaterial ging, zum Beispiel an die Eisenlieferung, man erhielt etwa nur 30% des beantragten Kontingents. Und wenn man das jetzt mal auf den Normalbedarf umrechnet, dann waren das nur zwischen 7% und 8% von dem, was man eigentlich im Normalfall gebraucht hätte. Das bedeutete jetzt auch das Ende tatsächlich der Holzgasschlepperproduktion. Also wie wir jetzt gerade noch gehört haben, es wurden schon noch ein paar produziert. War tatsächlich auch das Modell mit der höchsten Produktionszahl. Insgesamt hatte man 1497 in den letzten Jahren hergestellt, aber jetzt sollte das ein Ende finden tatsächlich. Und Fendt half jetzt auch mit, diese auf Dieselbetrieb umzubauen. Auch da versuchte man natürlich, oder man hatte eigentlich überhaupt keine Wahl, dass man bestehende Teile der Holzgaser verwendete, damit man sowohl was Material angeht, als auch was den Preis des Umbaus, dass man da möglichst günstig blieb. Aber es kostete trotzdem noch um die 3.800 Mark, so einen Holzgaser umzurüsten. Mhm. Und nur zum Vergleich, der F-18 hat in der Normalausführung 1937 neu 3.800 Mark gekostet. Also das jetzt nach dem Krieg zu stemmen, den Holzgaser umzubauen, war nicht ganz einfach.
Im Jahr 1947, also die Zahlen, die ich gerade aufgedröselt habe, welche Typen da gebaut worden sind, war 1946. Und 1947 waren es ja insgesamt schon ein bisschen weniger Schlepper jetzt, die gebaut worden sind. Das waren dann nur noch zweimal das F-18, dreimal das F-22, 107-mal das F-22V mit 24 PS. Und dieses neue Modell ähnelte dem Vorkriegsschlepper F-22, war aber modifiziert an einigen Stellen. Und es wurde sehr selbstbewusst beworben, könnte man sagen. Und zwar als der tausendfach bewährte Bauernschlepper. Also da hat man schon versucht, jetzt auch nochmal ein bisschen Druck aufzubauen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise alles zu geben, auch in der Kommunikation. Und ja, man war eigentlich auch wieder einigermaßen, wie soll ich sagen, ein bisschen im Aufschwung, denn es gab einige Zahlen, die Mut machten. Und zwar Zahlen eines Expertengremiums, die im Rahmen eines Schleppertages zusammenkommen sind. Dieser Schleppertag war organisiert vom Kuratorium für Technik in der Landwirtschaft. Da war natürlich auch unser Diplom-Ingenieur Helmut Meyer, also der Schleppermeier, am Start. Und er war zusammen mit einem Doktor der Uni Hohenheim und vier weiteren Professoren. Im Rahmen dieser Veranstaltung sind die zu folgendem Schluss gekommen. Und zwar durchaus erbauliche Ergebnisse. Sie haben nämlich gesagt, der Bedarf an Schleppern wird in den kommenden Jahren enorm sein und in Zahlen 310.000 Traktoren würde es brauchen, um die westdeutsche Landwirtschaft aufrechtzuerhalten. Also, puh, das ist natürlich schon enorm. Und vor allen Dingen, weil sie noch dazu rausgefunden haben, oder ein Ergebnis von denen war noch, dass darunter vor allem Traktoren im Bereich 20 bis 25 PS sein sollen. Und ja, das ist natürlich auch vor allen Dingen die Klasse, in der Fendt schon recht stark war. Und in der ja jetzt auch unser F22V mit 24 PS ganz gut reinfällt. Insofern hat es schon mal ganz gut gepasst. Zu dieser Zeit galten gerade einmal 32% der landwirtschaftlichen Betriebe, die eben für diese Klasse 20 bis 25 PS in Frage kommen, als motorisiert. Sprich, da ist noch Luft nach oben und noch einiges an Potenzial drin. Und ja, noch bescheidener sah es eigentlich bei den nächst kleineren Betrieben aus, also die vielleicht nur einen Bedarf von 11 bis 15 PS bei ihrem Schlepper haben. Hier belief sich der Motorisierungsgrad zu dieser Zeit gerade einmal auf 10%. Also das finde ich echt auch richtig wenig. Ja, und deswegen war das schon mal für die Herren Fendt ein ganz gutes Signal. Bei den großen Betrieben übrigens waren wir da schon ein bisschen weiter. Die galten schon damals als voll motorisiert. Aber das war ja auch das Segment, in dem Fendt jetzt eh nicht so stark war zu der Zeit.
Genau.
Und deswegen, ja, die Zahlen machten Mut. Außerdem hieß es noch, dass die Nachfrage nach Anbaugeräten beziehungsweise nach Kombinationen aus Schlepper und Anbaugerät deutlich anziehen würde. Und da war Fendt ja von vornherein mit dem Mähbalken schon immer mit am Start. Also die haben ja das schon immer als ganzheitliche Lösung verstanden und sich da schon immer nach vorne gebracht im Bereich, was ist noch alles möglich außer dem Traktor. Also eine umfassende landwirtschaftliche Mechanisierung stand bevor. 1948 blieb das Dieselross F22V dann mit 145 Einheiten der meistverkaufte Schlepper. Also schon ein guter Markteinstieg, würde ich mal sagen, für so ein neues Modell. Und man hat dann auch gleich noch eine neue Variante von diesem F22V angeboten, nämlich die Variante F22VZ. Und die unterschied sich in der Bereifung und man konnte ein Zusatzgetriebe drauf haben und dann konnte man knapp 20 km/h schnell fahren, was zu der Zeit dann durchaus enorm war. Und das hat natürlich dem einen oder anderen ganz gut gefallen. Und deswegen verließen auch 107 Stück das Werk direkt dann in diesem Jahr. Die Zahlen sind natürlich trotzdem weiterhin eher niedrig, wenn man jetzt vergleicht mit den Vorkriegsjahren. Aber die Zeichen standen auf Aufbruch und insofern ging es schon wieder in die richtige Richtung.
Und da kann man sagen, war die Währungsreform von 48, also als die deutsche Mark im Juni 48 eingeführt wurde, das war so der Startschuss. Also die Zeiten der Preisbindung, die Zeiten der Rationierung, das war jetzt vorbei. Die Sachen durften wieder frei verkauft werden. Am Anfang waren die Regale auch tatsächlich mehr oder weniger über Nacht wieder komplett gefüllt worden, denn man hatte ja noch Vorräte, die man für die Rationierung zurückgehalten hat. Das wurde jetzt mehr oder weniger alles auf den Markt, in die Geschäfte und dann eben in die Heime gespült. Die waren allerdings auch relativ schnell wieder aufgebraucht, denn die Leute kauften jetzt natürlich ein. Bedeutete, die Produktion musste rasch anziehen und das tat sie auch und der Vorkriegsstand war ziemlich schnell wieder erreicht. Du hast sehr gut beschrieben, dieses Gefühl, dieses Zuvertrauen in allen möglichen Branchen, dass es jetzt wieder aufwärts ging. Das ist natürlich sehr, sehr förderlich für die Wirtschaft. Die Menschen kaufen, die Unternehmen investieren und damit wurde eigentlich jetzt die Basis des Wirtschaftswunders in Deutschland gelegt. Die Börse erholte sich schnell, die Arbeitslosenzahl tatsächlich stieg erstmal, aber das war ist ein ganz interessanter Nebenfakt. Es gab damals sehr, sehr viele Scheinjobs, die jetzt wegfielen. Man hatte diese Scheinjobs lange, damit man Zusatzrationen gesichert bekam. Die brauchte man jetzt nicht mehr, denn es wurde ja nicht mehr rationiert. Deswegen gaben viele Leute diese Scheinjobs auf und deswegen hat sich da diese Zahl jetzt so gewandelt. Ganz sauber verlief es nicht. Es gab zum Beispiel auch einen Generalstreik im November 1948, aber diese Währungsreform war trotzdem der Neuanfang, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich. Und über die Kriegsjahre, über das letzte Jahrzehnt hatte sich ganz, ganz viel angestaut in ganz vielen Bereichen und das brach sich jetzt Bahn, besonders jetzt auch im Bereich der Landtechnik. Also diese Nachfrage nach den leistungsfähigen, vor allem, wie du auch gesagt hast, Klein- und Mittelschleppern, die explodierte und das eben zu einem Zeitpunkt, wo viele der alten Einschränkungen aufgehoben wurden, also Sachen wie Bezugsscheine, wie die Pflicht zur Bewirtschaftung von Eisen und Stahl, das alles verschwand und der Markt wurde wieder freier. Jetzt konnte man wieder einkaufen, wo man wollte und wurde da eben nicht mehr zurückgehalten. Da gab es oder gibt es in der Chronik ein ganz hübsches Zitat, freie Bahn den Tüchtigen und das beschreibt es eigentlich sehr kurz und knapp, aber genau richtig und das bedeutete das auch für den Schleppermarkt. Es darf wieder verglichen werden, getüftelt und verkauft. Zu dem Zeitpunkt gab es in der Fachzeitschrift Landtechnik eine Rubrik, die wurde überschrieben mit Was kosten Schlepper heute? Und das ist schon ein ziemlich klares Zeichen, dass sich die Leute, die Bauern wieder informierten, was gibt der Markt gerade her, was kam jetzt wieder in Bewegung. Und eben direkt nach der Währungsreform tummelten sich in dieser Rubrik 13 Hersteller mit rund 30 Modellvarianten. Und Fendt war da natürlich mit dabei, zum Beispiel mit dem Dieselross F22 mit 22 PS zu dem Zeitpunkt. Das war eines der hochwertigeren Modelle in seiner Klasse und entsprechend auch eines der teuersten. Das schlug mit 10.120 D-Mark zu Buche, nicht ganz wenig. Und jetzt kam auch noch ein weiteres Highlight in diesem Jahr, nämlich die DLG-Ausstellung in Frankfurt. Das war die erste große Landmaschinenschau seit dem Krieg. Fendt war dort mit einem kleinen Stand vertreten, aber das Interesse war einfach enorm. Also spätestens da war klar, die Bauern waren bereit für einen Neuanfang und dieses Interesse musste jetzt bedient werden. Hermann Fendt brachte das, was jetzt nötig war, sehr gut auf den Punkt. Er sagte sinngemäß, wenn wir es schaffen, dass wir regelmäßig wirklich durchdachte Modelle zu entwickeln und dabei auf dem bewährten aufbauen, was wir schon haben, dann bleiben wir dauerhaft am Markt. Also das Alte nutzen, das Neue nicht vernachlässigen und das eben mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Das war sozusagen die Agenda, die Strategie, die man verfolgte. Das blieb nicht nur bei leeren Worten, denn es gab schon einen ersten konkreten Plan für die Entwicklung einer Neuheit, und zwar eines Allradschleppers. Der ging mehr oder weniger sofort in die Planung und Fendt lieferte auch ab. Die Produktion dafür stieg innerhalb eines Jahres von 248 auf über 2000 Fahrzeuge, also insgesamt, also das ist eine Verachtfachung von dem, was man bisher so hatte. Und besonders der Xaver Fendt spielt hier eine Schlüsselrolle. Da hast du, glaube ich, noch ein passendes Zitat dazu.
Ja, also ich habe ja mit Hans Fendt, also mit seinem Sohn, ein schriftliches Interview geführt und er hat ja ein bisschen was auch zu seinem Vater erzählt und ich habe das Zitat so in der Art schon mal in einer früheren Folge gebracht, aber es hat jetzt so gut an die Stelle nochmal gepasst, weil da einfach nochmal klar wird, dass für diese Industrialisierung wirklich der Xaver auch derjenige war, der das vorangetrieben hat. Und der Hans Fendt hat mir in dem schriftlichen Interview auf die Frage, wie er seinen Vater erinnert und was er über ihn erzählen kann, unter anderem geschrieben: Die beste Technologie kann kein Erfolg werden, wenn sie nicht effizient produziert werden kann. Und dies konnte mein Vater. Und das, finde ich, ist auch recht knapp, aber auf den Punkt gebracht.
Es passt wirklich perfekt in diese Agenda, die man hatte. Das kommt auch später nochmal raus, in diesen Gedanken, wie man sich hält, wie man weiter produziert oder wie man sich weiter aufbaut. Mhm. Für mich als Unternehmenshistoriker, ich finde das auch immer ganz spannend, wenn man mal überlegt, wer denn gerade nach so einer großen Umbruchszeit in so einem Unternehmen auch gearbeitet hat. Bei Fendt kam man jetzt zu diesem Zeitpunkt von einem ganz cleveren Personalaufbau sprechen und innerhalb von Fendt auch von drei Personalgruppen. Einmal die Kriegsheimkehrer, also die Männer, die schon vor dem Krieg für Fendt gearbeitet haben, die aus dem Krieg oder aus der Gefangenschaft jetzt wieder heimkehrten. Da kommt natürlich auch viel, viel Fachwissen jetzt wieder zurück, was man während dem Krieg oder kurz danach nicht unbedingt hatte. Dazu auch der Nachwuchs aus der Region. Also Fendt war eigentlich direkt nach dem Krieg schon wieder ein sehr gefragter Arbeitgeber. Nachwuchsprobleme hatten sie nicht wirklich. Und jetzt als dritte Gruppe, auch noch ganz spannend, eben die Heimatvertriebenen. Also Leute, die wirklich zum Beispiel aus dem Sudetenland kamen, die zwar vielleicht nicht unbedingt eine formelle Ausbildung, zumindest nicht nachweisen konnten, aber wo eben auch sehr, sehr viel hervorragendes technisches und handwerkliches Geschick mit in den Betrieb kam. Und diese drei Gruppen, die haben sehr gut miteinander harmonisiert und funktioniert. Also man kann wirklich von einer motivierten, dynamischen Belegschaft sprechen, die sich auch sehr gut ergänzte. Schon 1949 wurde jetzt das Produktprogramm erweitert. Man hat neben dem bekannten F-15 weitere Modelle hinzugebracht, zum Beispiel die weiterentwickelten F-18, der F-22V und der F-22VZ. Und der letztere brachte immerhin dann eben auch die 24 PS auf die Achse und kostete rund 8.500 D-Mark. Ja, das F-15 Dieselross hat man zu dem Zeitpunkt komplett neu konzipiert. Da hat man eben auf Marktsignale reagiert und das erfuhr großes Interesse in Fachkreisen.
So ist es. Fendt brachte, wie man dann überall lesen und hören könnte, den lang ersehnten modernen landwirtschaftlichen Universalschlepper auf den Markt mit diesem F-15. Und ja, der war geeignet für kleine und mittelgroße Betriebe und hat da als Allrounder fungiert, könnte man sagen. Oder wenn es um größere Betriebe gegangen ist, dann war das F-15 ein gern gesehener Zusatzschlepper. Und ja, mit diesem Modell begann auch eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Motorenhersteller MWM, also Motorenwerke Mannheim, genau, man neigt immer dazu, Mannheim zuerst zu sagen, aber es heißt Motorenwerke Mannheim. Und die lieferten eben den Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor und der holte immerhin aus 1153 Kubikzentimeter und 1600 Umdrehungen pro Minute 15 PS Leistung raus. Also F15 mit 15 PS, das setzt sich fort. Und das Getriebe kam von Fendt selbst. Das ist übrigens ein Vorgehen, das Fendt von einigen Wettbewerbern auch unterschieden hat. Also andere Hersteller sind darauf gegangen, dass sie die Motoren selbst gebaut haben und das Getriebe zugekauft haben. Hat Fendt auch gemacht, aber gleichzeitig eben auch die eigene Getriebeentwicklung vorangetrieben und von Motoren wiederum aber die Finger gelassen. Und deswegen, beispielsweise Schlüter oder Hanomag, die haben es eben umgekehrt gemacht. Also die haben selber auch in Motorenentwicklung investiert und die Getriebe zugekauft. Und ich sag's mal so, wer ist jetzt noch da und wer nicht? Ja, also wird sicherlich nicht nur daran gelegen haben, aber zumindest war das eine offensichtlich gute Strategie, die sie schon damals eingeschlagen haben. Also sich dafür entschieden haben, lieber in Getriebeentwicklung zu investieren als in Motorenbau. Ja, umfangreiche Ausstattung gab es bei dem F-15 auch dazu. Und zwar natürlich eine Zapfwelle, Riemenscheibe, eine elektrische Anlage mit zwei Scheinwerfern. Außerdem Schlussleuchten, ein Horn natürlich, eine Batterie und eine Lichtmaschine und Glühanlage. Also da war schon einiges möglich für dieses F-15. Und zur Standardausführung gehörte auch ein Mähwerk, das bei Fendt ja direkt vom Motor angetrieben wurde und unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit des Schleppers arbeitete. Das haben wir schon mal erklärt in dem Podcast. Und im normalen Lieferumfang waren noch mehr Sachen. Und zwar auch eine ganz neu gestaltete und rundere Kühlerschutzhaube. Außerdem ein Fernthermometer, ein Öldruckmanometer, ein vorderes Ackermaul und Vorderradkotflügel. Also ja, da war dann schon echt die richtige Vollausstattung möglich. Und dann gab es sogar noch mal was obendrauf als Zusatzausstattung. Und das war noch eine elektrische Anlasseranlage, eine Seilwinde mit Sicherheitskupplung. Außerdem ein Zusatzgetriebe mit 8 Gängen und dann, wenn man dieses noch am Start gehabt hat, dann hat man mit dem F-15 sogar bis zu 24 km/h schnell fahren können. Also da ging dann richtig was. Außerdem gab es noch ein geschlossenes Fahrerhaus mit Allwetterverdeck oben drüber. Da musste ich kurz lachen, schmunzeln, weil doch der Schleppermeier in einer vergangenen Folge, von dem kam mal das Zitat, man mit Fendt, wenn man Fendt fährt, ja nur noch bei besten Wetterbedingungen jetzt arbeiten muss, so ungefähr, weil es so effizient ist. Aber das ist natürlich aus einer anderen Zeit, muss man sagen. Genau, also von daher ein Allwetterverdeck natürlich eine gute Sache zu der Zeit jetzt. Und außerdem gab es noch einen Kraftheber für Anbaugeräte und einen Fendt-eigenen Klappgreifer. Also das, was man außen an die Reifen hin machen kann. Hatten wir schon mal über Greiferräder gesprochen in der vorherigen Folge. Das ist jetzt sozusagen die Weiterentwicklung da davon. Das heißt, das ist so ein Anbau außen an den Reifen, und wenn dann die Bedingungen schmierig wären, dann klappt man die so um und dann legen sich quasi diese Eisenteile über die Luftbereifung und greifen dann. Also es gibt einfach mehr Traktion dadurch.
Grip,
ja. Genau. Das F15 kam super an bei den Kunden, kann man sagen. Du hast es vorhin schon angedeutet. Es wurden 1975 Stück verkauft im Jahr 1950. Also echt fast 2000 Stück, richtig krass. Und ein Rekord sowieso, also deutlich überschrittener Rekord, weil zum ersten Mal die 1000er-Marke von einem Modell geknackt worden ist. Da lag es natürlich nahe, dass das 10.000. Dieselross auch ein F15 war. Und dieses Jubiläum wollte man ausgiebig feiern. Und in der Fendt-Chronik gibt es dazu ein, wie ich finde, herrliches Foto. Ich hole das mal kurz her und beschreibe das ein bisschen. Also, es ist wahrscheinlich wieder was für Historiker einfach so richtig schön ist, wenn es sowas gibt. Absolut. Und zwar ist da die Familie Fendt im Vordergrund. In der Mitte steht ein üppig mit Blumen geschmücktes F15 und das ist noch so ein bisschen extra bemalt offenbar. Und da ist ganz vorne ein Schild auch dran, unser 10.000. Dieselross. Und hinter den Familienmitgliedern sieht man dann auch noch einige weitere Leute, ganz, ganz bestimmt die Belegschaft, schätze ich mal. Und ich habe auch schon den Hermann Fendt gespottet, der steht hier ganz links außen. War jetzt nie so derjenige, der groß gelächelt hätte, auch auf dem Bild schaut er jetzt eher ernst. Auch den Xaver Fendt habe ich schon entdeckt, die stehen nicht nebeneinander, der steht jetzt auf der anderen Seite vom Dieselross und schaut quasi eigentlich auf den Schlepper und so stehen die also da in Reihe und Glied und rausgeputzt mit Anzug oder ja so ein bisschen Allgäuer Trachtenjanker da um dieses Dieselross rum. Und was auch noch zu sehen ist, sind zwei Buben, die vorne auf den Vorderreifen so ein bisschen drauf hocken. Die haben beide Lederhose an und das sind die Söhne vom Xaver Fendt. Nämlich einmal der Werner und einmal der Hans Fendt, mit dem ich eben das Interview schriftlich geführt habe. Und genau, der Hans Fendt ist quasi auf der linken Seite, schon der bisschen größere Bub. Und der Werner ist der, wie man da gut sieht, blonde Bub, der vor seinem Papa auf dem Dieselross-Reifen sitzt. Und dann ist auch noch zu sehen, ganz außen in Lederhose und ziemlich groß, der Paul Fendt. Das ist quasi der dritte Bruder. Also von Xaver und Hermann Fendt noch. Und der ist hier mit Abstand der größte von allen und rahmt hier die Familie noch so ein Stück mit ein. Ein schönes Bild, was hier abgebildet ist in der Chronik und so ein bisschen wahrscheinlich diese feierliche Stimmung und trotzdem dieses familiäre und ja, einfach dieses doch auch immer noch bayerische Lebensgefühl irgendwie mitbringt.
Die Matriarchin ist auch noch drauf, oder? Das dürfte ja die Christentia sein. Sie hat, glaube ich, auch einen kleinen Blumenstrauß in der Hand. Ja. Also man hat ihr da bestimmt gratuliert. Also da sind dann auch drei Generationen vereint. Vertreten. Genau. Es ist auf Seite 50, falls einer unserer Hörer zufällig die Chronik vor sich liegen hat, kann man es jetzt hier gleich aufschlagen und nochmal schauen.
Ja. Und dieses Dieselross, dieses 10.000. F15, hat man natürlich extra rausgeputzt. Man kann das jetzt auf dem Schwarz-Weiß-Foto natürlich nicht so gut erkennen, aber offenbar war es mit grauer Farbe lackiert und hat gelbe Ziellinien bekommen. Also das sah dann schon richtig vornehm aus. Und auch in der Technik gab es kleine Optimierungen jetzt zum Jubiläum. Und als Zusatzangebot gab es von Fendt dann eben noch dazu eine Zapfwellen-Reifenfüllpumpe, außerdem eine Anbaubaumspritze. Das ist also ein Anbaupflanzenschutzgerät für Traktoren, das quasi für den Einsatz in Baumkulturen entwickelt wurde, also Obst- oder Weinbau. Und einen Anbaupflug gab es auch noch. Und diese Gadgets, diese Zusatzoptionen erhöhten natürlich nochmal die Vielseitigkeit des Schleppers und das kam bei einigen Kunden und bei einigen Landwirten sehr gut an. Zu diesem Kapitel, also zu dieser Zeit, gibt es noch ein paar schöne Kindheitserinnerungen von Hans Fendt. Der ist am 18. Dezember 1941 geboren. Also heute ist er schon über 80 Jahre alt. Und er ist ja, wie gerade schon erwähnt, der Sohn von Xaver Fendt. Das heißt, jetzt zu dieser Zeit, Ende 40er, Anfang 50er Jahre, ist er jetzt so ungefähr 10 Jahre alt und erinnert sich da an einige schöne Begebenheiten oder wie die da halt so gelebt haben. Vielleicht noch als Erklärung vorab, der Hermann Fendt, also sein Cousin, der Hermann Fendt, sein Onkel, okay. So rum, der wohnte mit seiner Familie an der Jahnstraße, also da, wo der Ursprung der landtechnischen Werkstätte Fendt ja liegt. Und der Peter Fendt, also der Sohn von dem Hermann Fendt, der ist Jahrgang 1950, also ist quasi gerade noch ein Baby, gerade erst geboren. Und die Familie vom Xaver Fendt mit dem kleinen Hans, mit dem 10-Jährigen, die wohnten direkt am Werk am Weidfeld. Und da erzählt er uns jetzt ein bisschen, wie es da so zugangen ist. Und das finde ich total, total schön, kann man sich gut vorstellen. Also auf die Frage, welche Kindheitserinnerungen haben Sie, hat er mir geschrieben. Meine elterliche Wohnung befand sich im ersten Obergeschoss neben dem Torbogen zur Firma an der Weidfeldstraße. Im Erdgeschoss befanden sich die Büros für die Geschäftsleitung, Konstruktion, Verkauf und Buchhaltung. So war unsere große Spielwiese das gesamte damalige Werksgelände. Meist waren wir 6 Kinder aus der Nachbarschaft, die es genossen, eine kugelgelagerte Schiffschaukel im Werksgarten zu benutzen. Diese hatten mein Vater Xaver für die Kinder komplett aus Metall gebaut. Schlepper wurden damals teilweise gegen Holzlieferungen verkauft oder getauscht. So gab es Stapel von Holz mit Bretterabdeckungen dort. Da konnte man von einem Stapel zum anderen rutschen, was wir zum Ärgernis der Eltern sehr gerne getan haben. Ja, finde ich total schön. Man kann sich das richtig gut vorstellen, oder, Domi, was da los war?
Absolut. Und ich glaube, so eine Schaukel hatte dann auch nicht jeder. Also heute wird wahrscheinlich aus der Sicht der Betriebssicherheit wird jedem der Hut wegfliegen. Aber ich glaube, das war damals dann doch noch ein bisschen anders.
Ja. Ja. Aber ich stelle es mir echt wie so einen riesengroßen Spielplatz einfach vor. Eigentlich absolut. Ein Paradies für Kinder. Ja. Es ist immer was los, es sind immer Leute da. Klar müssen die eigentlich arbeiten, aber irgendwie so.
Die sind vielleicht auch ganz froh, wenn sie mit den Kindern ein bisschen Schmarrn machen dürfen und dann sich ein bisschen ablenken und eine kleine Pause raushauen.
Ja. Ja. Ich stelle es mir ein bisschen, ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden und da ist es ja auch ein bisschen so, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, es ist auch immer jemand daheim, die Leute müssen zwar in der Regel immer irgendwas arbeiten oder sollten, aber es ist trotzdem immer was geboten, man kann wo mithelfen, man kann zuschauen, man ist dabei und ist einfach total spannend und man ist halt die ganze Zeit draußen und ich glaube, das war da in der Firma auch ein bisschen einfach eine riesengroße Spielwiese. Und bestimmt eine schöne Kindheit, kann ich mir vorstellen.
Glaube ich auch. Ja, als du es jetzt gerade wieder aufgelistet, wie gesagt, ich bin kein Landwirt und ich bin nicht sonderlich technikbegabt, aber als du die ganzen Gadgets aufgezählt hast und auch bei der Recherche, da hat es mich selbst ein bisschen in den Finger gejuckt, weil ich stelle mir vor, wie spannend das sein muss, wenn man sich da dann was zusammenstellt und sich will. Man gibt ja sehr viel Geld dafür aus, was man so braucht oder was man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber vielleicht doch haben ganz wir gerne hätte. Da fühlt sich jetzt vielleicht auch der eine oder andere ertappt, dass man das manchmal so macht. Also man merkt daran aber, dass die Maschinen jetzt deutlich vielseitiger wurden, dass es jetzt nicht in Anführungsstrichen nur einfache Schlepper sind, das waren sie ja sowieso nie, aber dass man jetzt schon ein bisschen sagen muss, okay, das müssen wir auch an unsere Kunden kommunizieren, was wir jetzt hier für tolle Sachen machen können, woraus sie auswählen können. So, und jetzt kommt tatsächlich erstmals jemand für die Firmenkommunikation und zwar der Willi Zinnecker. Der war quasi, kann man sagen, der erste Pressesprecher von Fendt und für Fendt. Und das blieb er dann auch tatsächlich bis 1990, bis zu seiner Pensionierung. Der Willi Zinnecker, der war unglaublich engagiert, der genoss sehr großes Vertrauen der Inhaber. Davon zeugen auch die diversen Ehrungen, die er Zeit seines Berufslebens erhalten hat. Und ja, der sorgte unter anderem auch dafür, dass die Freude, die große Freude über den F-15 jetzt noch größer wurde. Zu dem Zeitpunkt wusste man aber auch schon, wir bedienen jetzt hier die kleinen und die mittleren Betriebe, aber langfristig wollen wir auch was für die Großbetriebe. Und die brauchen was anderes. Ein bisschen was Stärkeres. Da begab man sich in Konkurrenz oder würde sich in Konkurrenz begeben mit zum Beispiel Lanz, Eicher und Mercedes-Benz. Die waren in dem Segment im Bereich von 25 PS Leistung und auch aufwärts unterwegs und da wollte man sich jetzt langfristig auch einreihen. Also entwickelte man jetzt das Fendt Dieselross F25. Da baute man einen stehenden Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor ein und auch hier kommen jetzt wieder die Motorenwerke Mannheim ins Spiel. Die gingen 1922 aus einer Abteilung der Benz und Co. hervor. Und zwar waren die jetzt wichtig für den Bau von stationären Motoren.
Ja, also die Firma finde ich irgendwie ganz interessant. Ja. Deswegen wollte ich da noch ein bisschen was dazu erzählen, weil die sind schon auch ein ganz wichtiger Partner für Fendt über die Jahre und Jahrzehnte gewesen. Und deswegen finde ich es angemessen, die noch ein bisschen zu beleuchten, weil diese Firma hat es nämlich nicht so leicht gehabt nach dem Krieg, oder das heißt nicht so leicht, als ob es irgendeine Firma leicht gehabt hätte in der Nachkriegszeit. Aber bei denen war es eben so, dass die Werkanlagen bis zu 70% zerstört worden waren. Also das ist dann schon heftig, wie man da überhaupt wieder zu irgendwas dann kommt. Also das war so ein bisschen deren Herausforderung erstmal. Die hatten sich aber eben davon dann wieder ein Stück weit errappelt. Das Problem war nur, dass man ja von 1945 bis 1949 gar keine Dieselmotoren produzieren durfte. Also das war damals verboten. Haben wir ja auch schon gehört, dass es da eben auch die Gründe dafür gab, dass es halt um den Treibstoff überhaupt geht, ja. Ja, dass man das alles sparen musste.
Und auch alles, was irgendwie in Richtung Kriegsindustrie gehen könnte, Motoren.
Ja.
Um vielleicht jetzt nicht unbedingt Traktoren, aber vielleicht auch Panzer anzutreiben. Also das hat man alles versucht noch einzuschränken.
Ja, ja. Und MWM stand deswegen bis 1949 auf der Demontageliste der Alliierten. Und es war aber zum Glück so, dass einige Mitarbeiter viele Konstruktionszeichnungen versteckt haben, um eben die Beschlagnahmung von denen zu verhindern. Und das war natürlich ganz viel wert. Ja? Also diese Zeichnungen brauche ich ja, um entsprechend dann dieses Wissen auch zu bewahren. Und das ist in dem Fall dann gelungen. Da waren ein paar clevere, ja, Mitarbeiter zum Glück am Start. In den 50er Jahren konnte die Firma deswegen dann wieder mit der Produktion starten. Und zwar ging es da dann um luftgekühlte Kleindieselmotoren. Und da hat man ein patentiertes Gleichdruckvorkammerverfahren eingesetzt. Das war also speziell bei den MWM-Motoren möglich. Und dadurch konnte dieser Motor erstens leiser arbeiten und war auch langlebiger. Das Getriebe, was man wiederum bei Fendt verbaut hat, stammte von der Zahnradfabrik Passau. Und auch die können wir uns noch ein bisschen genauer anschauen, weil das sind einfach zwei ganz wichtige Zulieferer für die Firma Fendt. Und wir haben ja eigentlich auch von ganz den Anfängen der Firma damals schon gesprochen, dass Fendt schon immer auch sehr eher treu war, beziehungsweise sehr viel Wert auf hochwertige und eben langfristige Partnerschaften da gesetzt hat. Und deswegen ist es, glaube ich, da ganz gut mal genauer hinzuschauen, was das überhaupt für Zuliefererfirmen waren. Und bei der Zahnradfabrik Passau ist es so, dass die 1943 gegründet worden ist, und zwar aus der Waldwerke oder als Waldwerke GmbH Passau, als Zweigwerk der Zahnradfabrik Friedrichshafen, also als ZF. Und die Produktion damals von dieser Waldwerke GmbH hat sich in erster Linie auf Panzergetriebe konzentriert. Außerdem hat man Bunkertüren gebaut und technische Kleinteile für den Kriegseinsatz. Also das ging schon in eine ganz klare Richtung damals. Und Ja, trotz der Kriegseinwirkung sind die Gebäude und der Maschinenpark von dieser Waldwerke GmbH nahezu unbeschädigt erhalten geblieben. Und deswegen konnte man dann 1946 mit der Produktion wieder neu starten, hat dann 150 Beschäftigte gehabt und jetzt also Triebwerke für Traktoren gebaut. 1953 gab es dann die Wiedereingliederung, als dann ZF Passau GmbH in die Zahnradfabrik Friedrichshafen. Und seit 2011 ist die ZF Friedrichshafen AG eingegangen. Und ZF Passau produziert auch heute Getriebe und Achsen für den Land- und Baumaschinenbereich. Also ist immer noch sehr häufig verbaut und wohl bekannt. Und außerdem bauen die noch Achssysteme und Fahrwerkmodule für Nutzfahrzeuge und auch Achsantriebe für Pkw. Und zusätzlich noch als letzten Punkt entwickelt und fertigt auch die ZF Passau Antriebstechnik für Stapler, Schienen und Sonderfahrzeuge, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, sowie Getriebe für Windkraftanlagen und Industrieantriebe.
Sehr faszinierend. Ich habe jetzt auch nochmal, also wie gesagt, ich bin ja technischer Laie, aber gerade jetzt so im historischen Maßstab, wenn man sich die unterschiedlichen Modelle, jetzt nochmal zurück dann zu Fendt, anschaut, was die jetzt mit ihren Partnern produzieren können, wie vielfältig die werden, da sagt dann sogar mir ein bisschen der technische Fortschritt was, dass ich das so grob einsortieren kann. Nochmal zurück zum F25, der jetzt da eben neu konzipiert oder neu entworfen wurde, neu in die Produktreihe aufgenommen wurde. Der verfügte über 4 Vorwärtsgänge mit folgender Abstufung mit 5, 7, 10,4 und 19,5 km/h. Rückwärts konnte man natürlich auch fahren, das war beim F25 mit bis zu 4,2 km/h möglich. Und auf Wunsch gab es die Möglichkeit, sogar 8 Vorwärtsgänge zu integrieren. Da kam man dann auf bis zu 24 km/h. Genau. Oder es ging auch in die andere Richtung. Man hatte auch die Möglichkeit, einen zusätzlichen Kriechgang zu bestellen, damit man eben jetzt ja gut mit 1,7 km/h dahinschleichen konnte. Das war natürlich vor allem nützlich für intensive Kulturarbeiten. Das war aber noch lange nicht alles, was das F25-Modell konnte. Man hatte eine gefederte Vorderachse, man hatte auch da eine Zapfwelle, eine Riemenscheibe, eine elektrische Beleuchtung. Die gehörten alle zur Standardausrüstung. Und auch hier hat man wieder darauf gesetzt, dass man die individuellen Bedürfnisse bedienen wollte, die die Landwirte hatten. Also es gab sehr viel optional, zum Beispiel einen elektrischen Anlasser, ein Mähwerk, auch wieder hier das Allwetterverdeck und eine Kotflügelsitzbank. Ah. Der Ingenieur Erwin Neubauer, das war übrigens der Herausgeber der Schlepperjahrbücher 1950 bis 1960, der lobte das Dieselross F25 als, ich zitiere, sehr leistungsfähigen Schlepper in der schwereren Klasse. Also da geht man jetzt so ein bisschen in Richtung schwerere Klasse. Und ja, das war das Ziel von Fendt und das hatte man damit erreicht. Man führte jetzt auch hier verschiedene Modellvarianten ein. Also zum Beispiel gab es die Variante G, H, P, später dann noch PH1 und PH2. Alles mit dem Ziel, individuelle Kundenbedürfnisse zu bedienen. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle in der Chronik von Dr. Klaus Herrmann. Der schrieb da, dass diese Varianten wahrlich dezidiert ausfielen. Und da kann man, glaube ich, mit einem kleinen Augenzwinkern drauf schauen, dass man das so zwischen den Zeilen liest vom Herrn Herrmann, weil also schon teilweise eine unterschiedliche Bereifung hat für die Firma Fendt dann gereicht, um zu sagen, wir führen jetzt hier eine neue Typenbezeichnung noch mit ein. Okay. Also das war schon sehr, sehr detailliert, sage ich jetzt mal. Vor allem dem Landwirt war es am Ende eigentlich wurscht, kann man sagen. Also die unterschiedlichen Modellbezeichnungen. Hier wurde natürlich die Maschine einfach nach Einsatzgebiet ausgewählt oder die passende Bereifung. Das war natürlich das Wichtigste, als man sich zwischen den Modellen entschieden hat, ob es einen Einsatz auf dem Acker gab im Grünland oder zum Anbau von Hackfrüchten und so weiter und so fort. Also die genaue Typenbezeichnung war dem Kunden am Ende weniger wurscht, aber natürlich in der Gesamtpalette macht es schon einen guten Eindruck. Gerade auch, wenn man auf die Konkurrenz schaut, dass man sagen kann, hey, schaut's mal, wir haben hier eine so breite Produktpalette, da ist für jeden was dabei. Schaut's bloß bei uns, ihr müsst euch gar nicht woanders umschauen.
Ja, und dann kam der erste Allradschlepper von Fendt. Du hast ihn vorher schon erwähnt und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die technischen Raffinessen eingehen. Und zwar hieß das Modell F25A, also A wie Allrad. Und es wurde im Jahr 1950 neu eingeführt und ja, basierte auf einer länger laufenden Entwicklung. Wie du auch schon gesagt hast, das passiert nicht von heute auf morgen. Also gerade wenn man so eine ganz neue Richtung auch einschlägt, dann muss man natürlich schon eine Weile länger dran arbeiten und sich was ausdenken. Und er wurde dann vermarktet, wahrscheinlich wieder von unserem Willi Zinnecker, als moderner Schlepper für höchste Leistung bei schwersten Bedingungen. Das war so ein bisschen die Botschaft, die man da senden wollte. Und dieses F25A hatte einige besondere Merkmale. Und zwar eine verstärkte Vorderachse. Und Fendt prophezeite außerdem oder betonte eine gute Geländegängigkeit, was natürlich durch das Allrad logisch ist. Ja. Und außerdem hatte das F25A oder brachte 2100 Kilogramm auf die Waage und war damit 300 Kilo schwerer als die Hinterradversion von dem F25. Und das ist natürlich im Hinblick auf Traktion sicherlich auch manchmal gut gewesen, wenn ich dann im Acker bin und da ein bisschen was auf die, ein bisschen Gewicht auf die Reifen bringe. Das Portfolio von Fendt bestand nun also vor allem aus den Dieselrössern F15, F18 und F25 beziehungsweise eben dem F25A. Und es kam dann noch das F18H dazu. Das löste dann das Vorkriegsmodell F18 ab. Und ja, das erhielt also eine neue runde Motorhaube. Dafür ist es auch bekannt, beziehungsweise so ein bisschen dann das Markenzeichen der Dieselrösser allgemein geworden, diese runde Motorhaube.
H steht für Haube, oder?
Genau, ja. Das H steht für Haube. Und insofern kam die dann also dann noch dazu. Und der Fendt F18 ist ein landwirtschaftlicher Traktor, der also in diesen zwei Varianten, F18 als Vorkriegsmodell und F18 als Nachkriegsmodell hergestellt worden ist. Und also beide Modelle haben sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr robust waren und einfach mit 18 PS als starker Verdampfertraktor mit einem Zylinder gegolten haben. Ja, also die waren auch recht beliebte Modelle. Wir haben ja auch den Peter Meyer in einer der letzten Folgen gehört, der gesagt hat, er hat alle Modelle, alle Ausführungen des F18 und F18H, weil es eben ein sehr beliebter Schlepper auch war. Genau, das war das Traktorenprogramm des Allgäuer Herstellers Anfang der 1950er Jahre. Und wie gut jetzt diese Traktoren bei den Praktikern ankommen, wollten die Herren Fendt nun bei folgender Veranstaltung austesten.
Ganz genau, das war die DLG Wanderausstellung in Frankfurt am Main im Juni 1950. Die war durchaus prestigeträchtig. Das war jetzt schon die 40. Auflage dieser Messe. Und da wollte man natürlich alle Schmuckstücke, die man so hatte, präsentieren. Fendt hatte dort einen Stand mit der Nummer 872, für die es ganz genau wissen wollen. Und man brachte 8 Dieselrösser mit, die man da zeigte. Dreimal den F15, zweimal F18H mit Haube, zweimal F25 und einmal den F25A, also den Allrader. Und noch dazu im Katalog angekündigt, der F35A, also 3-Zylinder-Dieselmotor mit 35 bis 40 PS, Vierradantrieb, 8 Gänge, elektrischer Anlasser, 2 Zapfwellengeschwindigkeiten. Also damit wollte man jetzt schon so ganz langsam mal vordeuten, man tritt jetzt ein ins Großtraktorensegment, aber der war noch nicht marktreif, also deswegen auch angekündigt, aber die Kunden konnten schon mal im Katalog lesen, ob sie da nicht vielleicht schon ein bisschen was in Sparschwein stecken, um sich demnächst zu leisten.
Finde ich eigentlich spannend, weil üblicherweise kündigt man nichts vorher an, also vor allen Dingen, also heutzutage auch eher so, dass man dann mit der Tür ins Haus fällt und der Schlepper wird fertig präsentiert, direkt zum Anfassen sozusagen. Yeah. Also, dass man da irgendwas ankündigt, was man noch in der Schublade hat, ist eher ungewöhnlich und gibt ja auch dann vielleicht dem Wettbewerber noch eine Zeit, darauf zu reagieren. Also eigentlich ist eher die Strategie, wie Kai aus der Kiste zu kommen mit einer Neuheit. Und damals hat man sich anscheinend gedacht, also vielleicht waren wir auch schon sehr weit mit der Entwicklung, kann auch sein. Mhm. Aber dann ist wiederum verwunderlich, warum es noch nicht da gestanden ist. Also interessante Vorgehensweise, war vielleicht auch hier nur eine andere Zeit, aber...
Ich könnte mir nur, aber das ist jetzt auch nur sozusagen Überlegung, ich kann es nicht belegen, aber wenn man da jetzt wirklich 1950, wir sind ja gerade im Aufbau, man hat sozusagen viele Landwirte, die jetzt auch noch zu überlegen, zu investieren, dass man dann vielleicht schon sagt, hey, bevor ihr bei der Konkurrenz im Großsektor, wobei die sind ja damals auch schon ziemlich bedient gewesen, die großen Betriebe, die waren ja motorisiert. Also Aber tatsächlich ist wirklich.
Vielleicht wollte man natürlich auch, hat das in Kauf genommen, dass der Wettbewerb was ableiten kann daraus und wollte aber trotzdem den Kunden, wie du sagst, schon mal in Aussicht stellen, dass sie auch von Fendt bedient werden.
Genau, dass man
dieser Leistungsklasse.
Also, den Hut in den Ring wirft.
Genau, dann hat man vielleicht die Kröte geschluckt sozusagen, dass jetzt vielleicht frühzeitig eine Information rausgeht.
Wie sah denn jetzt Fendt aus im Jahr 1950? Also man war mittlerweile auf 442 Mitarbeiter angewachsen. Also es ist ungefähr das Vierfache von dem, was man zu Ende des Krieges hatte. Mehr als das Vierfache. Man hat in diesem Jahr 3.806 Dieselrösser produziert. Jetzt kommen wir zu den Zulassungen. Das fand ich auch ganz spannend. Es gibt 3.713 Zulassungen in diesem Jahr. Das entspricht einem Marktanteil von 9,6%. Damit war man bundesweit auf Platz 4. Das war nach KHD, also Klöckner Humboldt Deutz der AG, Allgäuer und Lanz. Also da war man jetzt auf dem 4. Platz. In Bayern war man natürlich Marktführer. Das haben wir auch schon in den früheren Folgen. Man war da deutlich vor Deutz und Lanz zum Beispiel. Und hier haben wir ein paar Zahlen nach Regionen für das erste Halbjahr 1950, was es da für Zulassungen gab. Die erschienen da in der Zeitschrift Landtechnik. Da fand ich es ganz interessant, dass zum Beispiel Norddeutschland tatsächlich kaum vertreten war. Also Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen hatten zusammen nur 6 Neuzulassungen für Fendt. Caro, 6.
Ja, das 6. ist echt. Also meine 1, 2, 3, 4, 5. Also in einem Bundesland gab es 2, oder wie?
Ja, wahrscheinlich. Okay. Und Niedersachsen ist jetzt auch nicht gerade klein. Also, es ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Mhm. Schwächelnden Markt gab es auch in Rheinland-Pfalz und Baden. Da gab es jeweils 16 Zulassungen. Und so im Mittelfeld haben wir Hessen mit 73, Württemberg-Baden damals noch mit 72 und Württemberg-Hohenzollern mit 89. Mhm. Jetzt im Vergleich, wenn man die bayerischen Zahlen nimmt, das waren damals 1537 Neuzulassungen. Und da war BayWa zum Beispiel auch der starke Vertriebspartner, der war für ca. 80% aller Verkäufe verantwortlich. Also ein immens wichtiger Partner.
Und an der Stelle, glaube ich, bietet es sich an, dass wir tatsächlich auf diese jahrzehntelange Partnerschaft nochmal blicken, weil da haben wir vielleicht letztes Mal ein bisschen zu wenig Raum gegeben, weil eigentlich diese Kooperation mit dabei war ganz entscheidend auch ist für den Erfolg von Fendt überhaupt. Und deswegen möchte ich da noch ein bisschen drauf eingehen, wie es dazu kam und wie auch diese Kooperation geschlossen worden ist, auch mit welchen Bedingungen. Das ist doch ziemlich spannend und ich habe auch noch ein Zitat von Hans Fendt sogar zu diesem Thema. Und da wollen wir nochmal kurz einen kleinen Zeitsprung machen, weil wir sind ja jetzt eigentlich schon 1950, also deutlich nach Krieg. Aber diese Zusammenarbeit zwischen Fendt und der BayWa ist ja schon Mitte der 30er Jahre entstanden und hat aber eben da ganz wichtigen Einfluss. Und ja, diese tiefgreifende Bedeutung heben wir jetzt nochmal raus. Es war also 1935, als die BayWa ihr erstes Dieselross verkauft hat und ist dann so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, könnte man sagen, und wollte deswegen da auf Fendt zukommen und eine Vertriebsübernahme vorschlagen. Und du hattest das letztes Mal schon erzählt, das war ein bisschen holprig am Anfang. Also ganz konkret lief das so ab, dass da ein Vertreter der BayWa, also Bayerische Warenvermittlung, vielleicht nochmal einmal ausgesprochen, von der Niederlassung in Memmingen kam da also ein Vertreter auf Hermann Fendt zu und der war vielleicht ein bisschen zu forsch, könnte ich mir vorstellen, und oder war vielleicht auch einfach am falschen Tag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte der Hermann Fendt zu dieser Zeit gar kein Interesse an einer Zusammenarbeit und er soll zu dem BayWa-Vertreter gesagt haben, finde ich auch schön vom Inhalt her, das steht auch in der Chronik von Dr. Klaus Hermann, dass die BayWa wohl über Sackwaren verfügt, nicht aber über qualifizierte Schlepperwerkstätten und deswegen kein geeigneter Partner für Fendt sein könnte. Also der hat es ihm da ordentlich von Latz geknallt.
Selbstbewusst, ja.
Genau, der hat ihm gesagt, was hier Sache ist und wie er die Biber auch sieht. Ja, und dass also hier von mir aus irgendwelche Dünger verkauft werden, aber dass es also landtechnisch er hier zu wenig Fachwissen wahrnimmt und dass deswegen hier keine Partnerschaft eingegangen werden könnte. So, die Biber war aber auch ähnlich selbstbewusst vielleicht wie Hermann Fendt und die ließ nicht locker. Heute kann man sagen, Gott sei Dank, ja, oder zum Glück, für beide Parteien wahrscheinlich auch, weil kurze Zeit später probierte es dann ein anderer Vertreter der Biber nochmal in Markt Oberdorf. Und diesmal, das hattest du letztes Mal auch schon angedeutet, war es dann eben so, dass dieser Vertreter nicht direkt auf Hermann Fendt gestoßen ist, sondern erstmal bei der Mutter Crescentia vorstellig war. Und da hat er irgendwie mehr Glück gehabt, sich da ins Spiel zu bringen. Und die hatte dann eben zu Hermann Fendt gesagt, so, das musst du dir jetzt mal genauer anhören. Und dieser Biber-Vertreter war, also anders als der erste, technisch affiner, das war nämlich der Hans Asmus und der war technischer Leiter bei der Biber zu der Zeit. Und das imponierte halt dem Hermann Fendt, dass der sich auch ausgekannt hat in der Materie. Und dieser Herr Asmus, der war selbst vorher in einer Landmaschinenfabrik tätig gewesen, nämlich bei Epple und Buchsbaum in Augsburg. Und der hat sich da seine Sporen verdient. Und insofern konnte man sich da ein bisschen besser auf Augenhöhe begegnen oder hatte zumindest irgendwie den gleichen Nenner. Und es war einfach ein anderes Gespräch.
Ja, genau, man hat eine andere Gesprächsgrundlage, man spricht dieselbe Sprache, andere Anknüpfungspunkt.
Genau, und so kam es eben, dass also dieser Hans Asmus und der Hermann Fendt sich dann doch irgendwie ganz sympathisch waren und der Hermann Fendt brachte dann für die Partnerschaft folgende, wie ich finde, recht klare Bedingungen hervor. So, und zwar, erstens, ich kann Ihnen die Fendt-Vertretung nur geben, wenn die Biber in jedem bayerischen Kreis zumindest eine Werkstatt einrichtet. Zweitens, jeder Biber-Werkstattleiter muss bei Fendt eine Schulung mitmachen, bei der er in mögliche Reparaturen eingewiesen wird. Drittens, die Biber stellt Verkäufer ein, die nicht nur an die Bauern verkaufen können, sondern zugleich in der Lage sind, die Schlepper praktisch vorzuführen. Also Ansprüche. Und viertens, das war es noch gar nicht, viertens, Fendt liefert Traktoren an die Biber zum Herstellerpreis, bar bezahlt, zuzüglich 2%. Das waren also die Bedingungen, die der Hermann Fendt hier vorgebracht hat, also recht klare Worte.
Und total spannend, jetzt gerade Bedingungen 1 bis 3, das sind ja sozusagen mit die Urprinzipien, also die er ja schon als Tüftler hatte. Also man muss sich selber damit auskennen, man muss es vorführen können, damit die Bauern sehen, was man da gebaut hat und man muss es selber auf kurzen Wegen reparieren können. Das war ja eins der allerersten Verkaufsargumente, dass man sagt, kauft es bei uns hier im Umkreis, ich komme zu euch und repariere es auf dem Feld, falls er streikt.
Ja. Und viertens noch ein paar Preisbedingungen.
Ja, genau.
Aber gut, der Herr Asmus war jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, hat es auch nicht nur klein beigegeben, der hatte schon auch seine Vorstellungen von dieser Kooperation und deswegen wollte er im Gegenzug das Alleinverkaufsrecht für die Fendt-Dieselrösser im Biber-Gebiet. Und damit wollte er also verhindern, dass man sich gegenseitig die Preise kaputt macht unter Händlern, also auch ein guter Gedanke, könnte man sagen. Der hat schon auch gewusst, was er tut und wovon er redet. Und diese Argumentation, die leuchtete dem Hermann Fendt auch ein. Also der hat da kurz drüber nachgedacht und sich gedacht, okay, ja, macht Sinn, verstehe ich. Und deswegen war man sich dann tatsächlich einig. Und die zwei Männer gaben sich die Hand und besiegelten auf diese Weise durch den Handschlag einen Vertrag, der über Jahrzehnte hinweg Wahnsinn. Bestand hatte. Und der war wirklich Grundlage einer engen Geschäftsbeziehung. Und auch Hans Fendt hat mir gegenüber in dem schriftlichen Interview das nochmal betont, wie wichtig er auch diesen Vertrag oder diese Kooperation für die nächsten Jahrzehnte auch gesehen hat. Weil auf die Frage, muss ich eins weiterblättern? Auf die Frage, aus Ihrer Perspektive, wie konnte Fendt so erfolgreich werden, antwortete der Hans Fendt unter anderem: Zudem hatten wir durch die Kooperation mit der Biber als einzigem Händler schon sehr früh einen leistungsfähigen Partner mit vielen Standorten. Dadurch mussten wir keinen eigenen Vertrieb in der Fläche aufbauen und konnten sehr schnell hohe Stückzahlen im Markt absetzen. Ich möchte hier nochmal erwähnen, dass der Vertrag mit Handschlag geschlossen wurde und viele Jahrzehnte, über 60 Jahre, so Bestand hatte. Ja, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Zeit. Und es war dann tatsächlich so, dass noch vor dem Krieg diese Beziehung auch auf eine harte Probe gestellt worden ist, weil es war noch 1938, als Deutz um die Ecke kam und unbedingt mit der BayWa ins Geschäft kommen wollte. Und es ging sogar so weit, dass Deutz dann auch noch auf Fendt zugegangen ist und man doch irgendwie gemeinsame Sache machen könnte und so quasi ganz Bayern erobern würde. Zusammen, aber Fendt und die BayWa fühlten sich schon zu zweit stark genug und haben auf jegliche Angebote nicht reagiert oder wollten nicht reagieren, sondern sie wollten sich so zu zweit im Wettbewerb beweisen und bestehen können. Und das taten sie dann auch. Fendt und die BayWa waren also schon vor dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam sehr erfolgreich und haben also da wirklich richtig, richtig gute Stückzahlen in Bayern schon gemacht und haben dann eben auch, diese Kooperation hat auch über die Kriegsjahre dann bestanden und dann jetzt in der Nachkriegszeit zog also diese Partnerschaft wieder ordentlich an und hat dann eben auch zu den Erfolgen geführt. Und jetzt, also im Jahr 1950, war Fendt in Bayern sehr erfolgreich. Und es zeichnete sich sogar schon ab, dass Bayern und Westdeutschland als Absatzmärkte zu klein wurden. Und was dann passiert ist und wie Fendt über die Grenzen hinaus Erfolge feiern konnte, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, in Folge 6 unserem Staffelfinale, und zwar mit dem Titel Der große Boom. Oberdorf 1930. Fendt schreibt Geschichte. Ist ein mehrteiliger Podcast des Fendt Classic Club International mit Sitz in Marktoberdorf. Moderation und Recherche: Dominik Nierer und ich, Caroline Noscheller. Hauptquelle dieser Folge: die große Fendt-Chronik von dem leider bereits verstorbenen Autor Dr. Klaus Herrmann. Mitwirkende dieser Folge: Peter Fendt und Hans Fendt. Per Interview. Schnitt und Produktion: Schönach Medien GmbH, Hans Daxer.